jeder ist zum potenziell zum Sender auch geworden. Jeder kann Informationen dort posten, ohne jegliche Kuratierung anhand von journalistischen Kriterien, sondern eigentlich über einen Algorithmus, der eigentlich nur will, dass man auf der Plattform bleibt.
Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren und wie informieren sich und wo informieren sich junge Erwachsene und Jugendliche heute?
TikTok statt Tagesschau, Gemini statt Google, Social Media und KI-Chatbots anstelle von Fernsehen und Suchmaschine und ist das passiv gefunden werden nun das neue aktiv suchen? In unserer heutigen Folge wollen wir ein Schlaglicht auf das Informationsverhalten junger Menschen werfen. Besonders unter die Lupe nehmen wollen wir dabei, wie Jugendliche konkret Informationen einordnen und bewerten. Denn mit Einnahme dieser Perspektive offenbart sich unserer Meinung nach, wo die größten Probleme und Herausforderungen liegen, aber auch, wo Ansätze zu deren Lösung zu finden sind. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spotlight Medienbildung. Ja, herzlich willkommen auch an dich, liebe Mirna. Nun sitzen wir wieder hier.
Ja, jedes Mal wieder schön. Schön, ja, hier zu sein.
Hallo Kevin,
schön, dass du auch da bist. Ich freue mich auf die Folge.
Ich auch. Wir haben auch, glaube ich, heute wieder mal ein spannendes Thema, nämlich, wie wir schon hörten, Informationshandeln junger Menschen. Und da habe ich mich in der Vorbereitung ja so ein bisschen auch mit der eigenen Vergangenheit sozusagen ausgesetzt. Das ist ja lang her, als ich mich Jugendlicher oder Kind nennen durfte. Wie sieht das denn, wenn du mal zurückdenkst, bei dir aus? Wie hast du dich damals informiert? Wo hast du dich informiert? Wie bist du an Informationen gekommen?
Okay. Also als Kind, so als kleines Kind, habe ich direkt eben gedacht, kennst du die blinde Kuh?
Ja.
Die hatte ich, habe dir das schon erzählt, ich hatte ganz früh einen Computer damals in der Grundschule und da hatte ich eingeschränkten Zugang aufs Internet, aber die blinde Kuh war meine Startseite, die so eingestellt war und das war meine Suchmaschine. Aber da habe ich, glaube ich, nach Spielen vor allem gesucht, Online-Spiele. Logo habe ich geguckt und dann so die Zeitung, die auf dem Tisch lag, bei meinen Eltern mal so mitgelesen. Ich weiß nicht, ob ich mich so bewusst informiert habe als Kind oder ob ich eher so Dinge mitgekriegt habe aus meinem Umfeld. Wie war das bei dir?
Ja, bei mir, also so ganz früh kann ich gar nicht zurückdenken, tatsächlich.
Nicht
also
die blinde
als
Kuh.
Kind kann ich, nee, die blinde Kuh, die war, glaube ich, nicht dabei. Tatsächlich kann ich mich noch so dran erinnern, also wie ich vor allen Dingen über meine Eltern so geprägt wurde. Also genau, du hast es angesprochen, Magazine wie der Spiegel, der Stern, die haben, jetzt muss ich mich mal outen, häufig auf dem stillen Örtchen auch gelegen.
Und ja, das war dann normal.
Ja, genau. Und das war dann so ein bisschen so der Berührungspunkt, wo man dann die Zeit effektiv auch noch nebenher genutzt hat, um sich zu informieren. Aber ganz spannend eben, wo ich mir dann auch jetzt im Nachhinein darüber klar geworden bin, wie stark das eben auch quasi ansozialisiert wurde. Ne? Also man hat vor allen Dingen Tageszeitungen, Lokalzeitungen, in meinem Fall dann eben auch diese Magazine vorgelebt bekommen. Sie waren da, weil die Eltern sich darüber informiert haben, also nahe Bezugspersonen. Und dann hat man mehr oder weniger dieses Konsumverhalten auch übernommen, ohne wirklich verstanden zu haben, warum das denn jetzt gute, vertrauenswürdige oder vielleicht auch nicht so vertrauenswürdige Medien sind. Das finde ich vor allen Dingen sehr spannend, auch da nochmal zu betonen, wie wichtig Medienmarken damals vor allen Dingen waren, ne? Also wie Spiegel, ja. Stern und so weiter. Und darüber ist das Vertrauen auch irgendwo gekommen.
Ich wollte gerade fragen, lief für euch die Tagesschau damals?
Richtig, das habe ich ganz vergessen. Das war so ein Pflichtprogramm quasi. Ja. Jetzt muss ich aber auch sagen, auch heute noch. Also ich bin quasi dem Muster auch treu geblieben. Ich sitze da immer noch 20 Uhr täglich, mehr oder weniger. Also auch ganz linear. Also es ist nicht so, dass ich das meistens irgendwie nochmal on demand gucke, was ja eigentlich heute auch gang und gäbe ist, sondern ich bin da wirklich so diesem Muster mehr oder weniger treu geblieben. Was aber zeigt auch, dass es Generationenunterschiede auch gibt. Und heute hat sich vermutlich eben viel geändert und darauf wollen wir auch heute sprechen.
Genau, das ist ja der ganz interessante Punkt. Ist das noch so, also gerade, du meinst gerade lineares Fernsehen und dann eben Nachrichtensendungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach sind und man schaltet an. Als Kind kriegt man es irgendwie mit von den eigenen Eltern, die es so machen. Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren und wie informieren sich und wo informieren sich junge Erwachsene und Jugendliche heute?
Ja, im Prinzip kann man erstmal sagen, was sind so die großen Wandel, Wandelsprozesse im Prinzip, die wirklich unser mediales Ökosystem um uns herum so verändert haben. Und da ist zum einen zu nennen, dass wir natürlich einen medientechnologischen Wandel gehabt haben. Irgendwann irgendwann gab es mal nur 3 Programme im Fernsehen, dann kam mal irgendwann Radio dazu, dann gab es das Privatfernsehen, was dazu kam. Irgendwann kam das Internet dann, und das hat uns vor allen Dingen das Internet als Medium das Tor zum geballten Weltwissen geöffnet. Und der große Unterschied dann eben, also man muss jetzt noch weiterführen, Web 2.0, Social Media Plattformen, all das kam ja dann auch, also eine Vielzahl an Kanälen, eine Vielzahl an Quellen, was aber gleichbedeutend im Prinzip mit einer weiteren Entwicklung eben passiert ist, nämlich dass diese klassischen Medien, also wovon wir gesprochen haben, der Qualitätsjournalismus, seine Gatekeeper-Funktion, sagt man so schön immer, also diese Torwächterrolle, ne, wir entscheiden, was quasi in der Öffentlichkeit für Themen eine Relevanz besitzen, eine Salienz, sagt man auch, also überhaupt eine Sichtbarkeit bekommen, die haben ultra Bedeutung natürlich verloren. So, ne? Weil es eben jetzt mit Social Media, Internet und so weiter eine so eine Bandbreite gibt, die das Individuum ja auch freigesetzt hat. Das ist ja für uns ja auch ganz toll. Ne? Also wir können überall mitdiskutieren, wir können selbst Informationen produzieren, wir können in Blogs irgendwas reinschreiben, wir können Kommentare, Beiträge auf allen möglichen Social Media Plattformen machen. Das ist auf der einen Seite ein wahnsinniger Zugewinn an Freiheit, aber auf der anderen Seite ist die Kehrseite natürlich auch eine riesige Verantwortung, weil wir nämlich jetzt selbst zu den Filtern mehr oder weniger werden müssen. Ne? Und vorher hatten wir Filter viel stärker durch eben Medienhäuser, den Qualitätsjournalismus, öffentlich-rechtlichen Medien und so weiter und so fort.
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, es gab erst so das Internet, das gibt es ja jetzt schon seit einer ganzen Weile, und da könnte man sagen, hat so ein erster starker Umbruch oder irgendwie so ein Neuanfang, auch wie wir Informationen, wie wir einen Zugang zu Informationen haben, ja, hat da begonnen. Das läuft jetzt schon eine Weile, und wir kennen es ja so ein bisschen. Damals mit, da war das dann noch so ein Ding mit Wikipedia, ich meine, gibt's immer noch, aber wo man so gewarnt wurde schon in der Schule, ja, da kann jeder was reinschreiben, sind nicht immer ganz so verlässlich, aber das war eine Weile noch trotzdem vielleicht in so einem ganz überschaubaren Rahmen. Man hatte vielleicht da schon das Gefühl, das Internet ist voll von Informationen, und es ist jetzt wichtiger denn je, dass wir irgendwie wissen, wo wir die guten Informationen finden und wie wir da filtern. Aber im Vergleich zu, wie es dann jetzt irgendwie in den letzten Jahren eben nochmal geworden ist, ja, vielleicht noch ganz nett überschaubar. Was hat sich denn da jetzt vor allem geändert durch, du meinst es Web 2.0, durch Social Media, durch ja, Instagram, Facebook, TikTok?
Im Prinzip muss man sich vorstellen, wir haben mit diesen Newsfeeds oder Timelines, haben wir eine algorithmisch kuratierte Ausspielung von Inhalten. Also früher war es eben, was weiß ich, ein Spiegel hat über die Redaktion, die er hat, sozusagen entschieden, was wie, wo platziert wird, was die Themen sind und so weiter und so fort. Das natürlich auf Basis von journalistischen Sorgfaltskriterien und auch von Nachrichtenrelevanzkriterien im Prinzip. Ne? Was sind wirklich Informationen, die gesellschaftlich wichtig sind und so weiter. Das hat sich jetzt insofern geändert, dass wir halt alle unseren individuellen Timelines auf TikTok, Facebook und Co. haben, wo im Endeffekt ein Algorithmus, also vereinfacht gesagt eine mathematische Formel, uns darüber entscheidet, was wir sehen und dafür natürlich unser Nutzungsverhalten auswertet, was uns interessiert. Und da geht es vor allen Dingen dann eben nicht zwingend darum, einen sehr gut zu informieren, dass man fundierte Entscheidungen im Leben trifft, oder irgendwie gesellschaftlich wichtige Dinge mitbekommt, um auch an Öffentlichkeit teilzuhaben, sondern auch vor allen Dingen Unterhaltung, um einen zu binden auf diesen Plattformen, zu emotionalisieren, weil letztendlich das ein Geschäftsmodell ist, weil es darum geht, eben Geld zu verdienen. Und was entstanden ist, ist eigentlich ein Stream of, ne, also ein Gedankenstrom, ein Informationsstrom, der unaufhaltbar eigentlich auf uns einprasselt. Eine wesentliche Herausforderung, die vor allen Dingen ja auch junge Menschen haben, in dieser wirklichen, ne, diesem Überfluss an Informationen den Durchblick zu behalten. Das führt oft zu Überforderung, dass auch man sich verschließt, auch ganz bewusst. Da gibt es eben auch Studien, die nachweisen, dass diese sogenannte News Avoidance, also Vermeidungsverhalten, zunimmt bei jungen Menschen, dass sie ganz bewusst sagen, ich will mit Informationen und speziellen Nachrichten über das Weltgeschehen gar nichts zu tun haben. Aus den unterschiedlichsten Gründen eben, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ja, und was hat Social Media jetzt nochmal zusätzlich verändert? Neben dieser Informationsflut tatsächlich dieses, ja, jeder ist zum potenziell zum Sender auch geworden. Jeder kann Informationen dort posten, breittreten, verbreiten und eben ohne jegliche Kuratierung anhand von journalistischen Kriterien, sondern eigentlich über einen Algorithmus, der eigentlich nur will, dass man auf der Plattform bleibt. Und dieser Algorithmus befriedigt eigentlich deine, nicht Informationsbedürfnisse, sondern vor allen Dingen emotionale Bedürfnisse, psychologische Bedürfnisse. Und funktioniert natürlich völlig anders in der Art und Weise, wie er Informationen dann auch ausspielt.
Ja, du hast gerade das Thema News Avoidance und sich absichtlich so ein bisschen zurückziehen, weil man vielleicht überfordert ist. Gleichzeitig würde ich jetzt behaupten, solange ich auf Social Media unterwegs bin, kann ich eigentlich keine News Avoidance betreiben. Ich habe vielleicht das Gefühl, weil ich gehe nicht absichtlich auf die Seiten, die, weiß ich nicht, zum Weltgeschehen berichten. Aber solange ich Content konsumiere, bekomme ich Informationen und verarbeite die auch irgendwie. Also was hat es damit noch auf sich, beim Social Media, so dieses aktive Suchen nach Informationen entgegen aber diesem eigentlich passiven Konsum, der ständig passiert und den ich vielleicht auch gar nicht als solchen, also als Informationsaufnahme wahrnehme, weil das Dinge sind, die eben ja so nebenbei passieren, neben dem Unterhaltungsfaktor.
Ja, gut, dass du es nochmal ansprichst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau wie du sagst. Also das, was man auch als Informationsrecherche bezeichnet, wo das Wort Recherche ja schon drin steckt, als gezieltes Suchen und Finden von Informationen, das war so ein bisschen früher zumindest der, dominantere Modus, wie man an Informationen gekommen ist. Mit Social Media vor allen Dingen, aber auch generell sozusagen der Online-Welt, ist es immer mehr dieses passive Ausgeliefertsein, wie du schon gut beschrieben hast. Man wird ständig eigentlich bombardiert, ob man danach fragt oder nicht, ob man was gezielt sucht oder nicht. Du machst eine Timeline auf und dann hast du die Dinge da. Damit einhergehen sind ja auch noch ganz andere Trends, also auch das konkrete Nutzungsverhalten. Es wird viel krasser, viel schneller konsumiert. Ja, also teilweise nur noch auf Headline-, Sub-Headline-Ebene und dann wird schon weiter gescrollt. Es gibt einen Trend, gerade auch bei jungen Menschen natürlich, aber auch generell immer mehr zu audiovisuellen Medien. Also das Bewegtbildmedien.
Auf Social Media ist das ja
logisch, ne? Genau. Dass das aber auch immer wichtiger wird, dass Texte im Prinzip auch an Attraktivität verlieren. Witzigerweise zeigen aber auch Studien, dass besonders informationsorientierte, es gibt ja auch verschiedene Typen, es gibt eine Gruppe von geringen informationsorientierten jungen Menschen. Also Texte werden an sich erstmal immer unattraktiver, so als Form, als Informationsform und Ausspielungsform.
Ja, aufwendig.
Aber witzigerweise eben auch nicht für alle Jugendliche. Und deswegen ist es auch ganz wichtig bei allen Studien so, wenn man sie sich anguckt, zu schauen, es gibt diese Jugendlichen oder die jungen Menschen, ja, oder das Informationsverhalten junger Menschen, das gibt es nicht. Es ist sehr heterogen, es hat sehr viel mit Bildungsstandards zu tun, auch, also formalen Bildungsstandard. Gleichzeitig eben, und das hat diese Grundlagenstudie zum Informationsverhalten junger Menschen gezeigt, die die Initiative News & News 2021, glaube ich, durchgeführt hat, gibt es ganz verschiedene Typen. Die haben das geclustert in stark informationsorientierte, journalistisch informationsorientierte und gering informationsorientierte. Und ich glaube, es war noch ein Typus eben dabei. Was aber schon zeigt, es gibt da sehr, sehr viele unterschiedliche Nutzungsverhalten. Und deswegen also dieses pauschale Bild, die nutzen jetzt alle nur noch TikTok zum Beispiel. Na, wir haben ja so ein bisschen auch die Folge damit eingeleitet. Das stimmt, also es gibt gewisse Trends, verallgemeinerbare Trends, die zum Beispiel lauten, Social Media an sich wird wichtiger, TikTok insbesondere als Medium wird wichtiger, worüber Informationen konsumiert werden. Das ist so. Aber es gibt auch eine sehr, sehr ausgeprägte Heterogenität unter den jungen Menschen, je nachdem, ne, welcher Bildungsstandard.
Das ist ja klar. Ich meine, das gibt es ja in der ganzen Gesellschaft von alt bis jung, von jung bis alt, so rum. Und wahrscheinlich ist das auch nicht ein eine Herausforderung oder ein Problem, der eben nur junge Leute entgegenstehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Relevanz von audiovisuellen Medien auch in älteren Altersgruppen zunimmt. Und das dass ist auch so. Da ja. einfach immer mehr Menschen oder eben dann bestimmte Gruppen ausschließlich darauf zurückgreifen oder sich eben dann bei Social Media informieren. Das ist dann vielleicht bei älteren Generationen nicht TikTok, sondern Facebook, aber eben anstelle von ja, Texten. Ja.
Genau, gleichzeitig ist aber schon so, dass bei älteren Menschen immer noch klassische Medien schon einen anderen Stellenwert mhm. haben. Das sieht man auch. Also dass eben ne, klassische Tageszeitung, ob jetzt Print oder online, doch deutlich mehr genutzt wird. Das ist schon so, aber wie du schon sagst, meistens sind dann ist Facebook sozusagen auch das Ende der Fahnenstange, so bei Social Media, wo jetzt nicht weitergegangen wurde. Jetzt muss ich sagen, bei mir ist das tatsächlich auch so. So alt fühle ich mich noch gar nicht. Genau, aber genau, von der Tendenz ist das schon klar zu sehen, dass eben Social Media insbesondere gerade bei jungen Menschen einen unfassbar hohen Stellenwert hat und darüber eben die meisten Informationen auch ins Haus flattern.
Okay, das heißt, die größte, somit eine der größten Herausforderungen ist wahrscheinlich einfach erstmal die Masse an Informationen, die da auf mich einprasseln. Also wir hatten es ja vorhin. Was haben oder was nutzen denn Jugendliche für Strategien, um da irgendwie zu bewerten?
Bislang war es immer so, ne, wir gucken darauf, wo informieren sich Jugendliche. Und das, die Perspektive ist auch gut und richtig. Und da gibt es auch viele Untersuchungen zu, die genau diese Trends eigentlich, die wir jetzt ein bisschen angesprochen haben, verdeutlichen. Was so ein bisschen untergeht, ist tatsächlich vielmehr diese Perspektive, okay, aber wie kommen jetzt junge Menschen zu einer Bewertung von Informationen, die sie vorfinden, auf Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit hin? Und das ist ganz spannend, weil dieser Prozess dahin, also was da für Kriterien im Prinzip gelten, häufig sehr unbewusst und intuitiv stattfindet. Mhm. Und ich habe mir mal erlaubt, auch ein Experiment so ein bisschen mit dir jetzt mal auszuprobieren. Und zwar habe ich dir gerade einen TikTok-Clip sozusagen zugeschickt und bitte dich jetzt einfach mal laut auszusprechen, quasi laut zu denken. Ja, was du denkst einfach, wenn jetzt, was macht diese Information mit dir? Ist das für dich vertrauenswürdig? Einfach mal das auszusprechen, was da alles bei dir vorgeht, bis du zu einer Einschätzung kommst, wie empfinde ich diese Information?
Ich schaue ihn mir mal an. Ich habe ihn gerade eben schon aus Versehen gestartet.
Kein Problem.
Ich gucke ihn mir erstmal an. Eine Minute. Krankschreibungen werden bald kontrolliert, steht ganz groß schon mal drauf auf diesem Clip.
Ab sofort wird jede Krankschreibung in Deutschland kontrolliert. Lückenlos. Ja, du hast richtig gehört. Wer sich krank meldet, bekommt bald Besuch.
Okay. ich beschreibe mal ganz kurz, was ich hier sehe.
Genau, vor allen Dingen für die Leute, die zuhören.
Ja, genau. Richtig. Also es ist ein Videoclip, der aber ein Standbild zeigt. Auf diesem Bild ist Friedrich Merz zu sehen. Ich würde mal behaupten, das ist ein KI-generiertes Bild. Das sieht alles sehr glatt aus. Friedrich Merz, wie er eben vor so einem Rednerpult steht mit noch so zwei Mikrofonen. Wie gesagt, ich vermute KI generiert, also ich behaupte, es ist KI generiert. Und dann steht in Großbuchstaben unten drunter, Krankschreibungen werden bald kontrolliert. Und dann über diesem Bildausschnitt ein gelbes Textfenster, in dem steht, Friedrich Merz will ab Januar 2026 Krankschreibungen durch unangekündigten Besuch kontrollieren. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und das Video hat 1732 Kommentare und die Kommentare erschrecken mich auch so ein bisschen. Also ich würde jetzt erstmal, um auf deine Frage zurückzukommen, einordnen, dass ich nicht davon ausgehe, dass das eine vertrauenswürdige Information ist. Anhand verschiedener Kriterien, die ich wahrscheinlich sehr intuitiv und unterbewusst jetzt schon direkt festgelegt habe.
Ja, sprech sie mal aus.
Aber ich spreche sie mal aus. Also das Erste ist eben, dass dieser Kanal, der das gepostet hat, kein etabliertes Medienhaus oder so ist und hat auch so ein paar komische Zeichen im Namen drin. Das Titelbild, also das Profilbild, so eine Zeichentrickfigur. Und daraufhin, also einmal dann natürlich das offensichtlich KI-generierte Bild, die ich vermute, KI-generierte Stimme, die das Ganze moderiert, mit eben dieser dramatischen Musik noch, die dahinterlegt ist. Es waren in den Untertiteln, das konnte ich jetzt ja nicht, habe ich ja jetzt nicht mit vorgelesen, aber da waren ein paar Rechtschreibfehler drin. Dann die Überschrift noch mit den doppelten Ausrufezeichen, also total dramatisch. Auch die Wortwahl, also wie war es irgendwie, Kritiker toben und Merz kontert eiskalt. Also ja, sehr dramatisiert, emotionalisiert. Und ich würde diese Informationen als nicht vertrauenswürdig bewerten. Hab jetzt aber mir die Kommentare angeguckt und bin ja eben ziemlich erschrocken, weil das ist jetzt ein Video, bei dem ich behaupten würde, es ist ziemlich leicht zu erkennen, aufgrund eben verschiedener Merkmale, dass es keine vertrauenswürdige Informationsquelle ist. Und würde eigentlich davon ausgehen, dass man das, dass das eigentlich die meisten Menschen ziemlich direkt erkennen. Wenn ich jetzt die Kommentare durchlese, zeigt sich aber, dass eben doch Leute kommentieren, die das ernst nehmen oder zumindest, naja, durch den Kommentar den Anschein erwecken. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch irgendwelche Bot-Kommentare sind oder ob das Leute sind, die da weiter irgendwie einfach Unruhe stiften wollen. Aber die Anzahl der Kommentare, die das ernst nimmt, die sich darüber aufregt und dann auch die Anzahl der Likes, also Zuspruch, die diese Kommentare bekommen haben, zeigt mir, dass es, so lässt mich vermuten, dass dieses Video von manchen Rezipierenden zumindest, ja, als vertrauenswürdig genommen wird.
Und das ist auch erschreckend. Erschreckend, ne? Genau. Ja.
Weil ich habe die ganze Zeit, also ich meine, du hast ja gesehen, ich habe jetzt ein paar Mal wirklich schmunzeln müssen bei dem Video, weil es so blöd ist, weil es so schlecht gemacht ist. Schockierend, dass das eben nicht erkennbar ist.
Ja, man muss sich jetzt vorstellen, das ist jetzt eben so eine Meldung, die im Prinzip auf TikTok natürlich auch jungen Menschen ständig begegnen kann. Ja? Mhm. Und das, was wirklich spannend ist, es macht einen riesen Unterschied, das mal auszusprechen. Ich finde, dann wird es einem erstmal bewusst, anhand welcher Dinge man wirklich jetzt so einen Schluss macht. Und Glaub und Vertrauenswürdigkeit wird eigentlich hier schon deutlich, es ist eine Zuschreibung, die wir auf bestimmter, eigentlich wahrscheinlichkeitsbasierter Kriterien machen. Ne? Du erwähnst sowas wie doppelte Ausrufezeichen, also ästhetische Merkmale.
Seriosität.
Genau, oder alles oder, Großbuchstaben.
Was ich auch gerade noch dachte, auch ganz wichtig, ich habe diese Information auch nirgendwo anders bisher gehört. Also ich informiere mich über andere Kanäle, denen ich eine gewisse Vertrauenswürdigkeit zuspreche und niemand hat darüber bisher berichtet. Also auch da ist hat so kein, ich habe keinen Abgleich mit irgendwelchen Quellen, denen ich vertraue.
Ja. Und vor allen Dingen, wenn Merz sowas auch Drastisches gesagt hätte, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, an dieses vermeintliche Zitat im Bademantel, das wäre eigentlich so berichtenswert, es wäre in anderen Medien definitiv, würde es vorkommen und es würde darüber berichtet. Aber du siehst schon, es kommen ganz viele Kriterien eigentlich zusammen, anhand derer du jetzt eine Einschätzung triffst und sagst, nee, also das kommt mir nicht koscher vor, das ist irgendwie nicht vertrauenswürdig. Ein Punkt vielleicht auch noch ergänzt, wenn man eben in der Beschreibung schaut, steht ja auch satirisches Video, keine realen Aussagen nochmal drin.
Mhm. Steht aber auch nicht an erster Stelle, ne?
Also steht nicht an erster Stelle,
steht,
genau.
Friedrich Merz will Krankschreibungen kontrollieren, doppeltes Ausrufzeichen. Dann kommen einige Hashtags und dann kommt erst ganz am Ende satirisches Video. Und offensichtlich ist es ja auch nicht bei allen, also das liest sich auch nicht jeder durch.
Richtig. Aber es gibt halt verschiedenste Hinweise. Man sagt in der Glaubwürdigkeitsforschung auch Cues, also Hinweisreize, anhand der wir alle, auch da wieder, ne, das ist eine Herausforderung, die wir alle eigentlich stemmen müssen, egal wie alt wir sind, aber eben auch junge Menschen, gerade auf Social Media, gerade eben konfrontiert mit einer Vielzahl an aus privaten Quellen im Prinzip stammenden Informationen, müssen diese Einschätzungen treffen. Und das ist ein Blickwinkel, also darauf zu gucken, wie wir eben genau diese Zuschreibung von Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit vornehmen, der meines Erachtens, also wo ich mich jetzt auch vorbereitet habe für die Folge hier, relativ zu kurz kommt. Und da gibt es eine ganz spannende aktuelle Analyse vom Institut für Medienpädagogik in Praxis und Forschung heißt es, JFF. Und die haben sich im Prinzip genau diese Dimension angeschaut, in einer Art Informationsraumanalyse. Wir haben die Studie auch in den Shownotes verlinkt. Haben sie unter anderem eben wirklich junge Menschen dabei begleitet, in einer qualitativen Art und Weise, also wie ich in Anführungsstrichen wirklich nebengesetzt, über die Schultern geschaut, wie nutzen die jetzt, wie surfen die durchs Internet, wie konsumieren die Informationen, was passiert da, und haben sie auch gefragt, nach welchen Kriterien eben das passiert, diese Einschätzung. Und die benennen dann in der Studie eigentlich drei übergeordnete Strategien, wie wir alle eben Informationen bewerten. Und da gibt es einmal diese kontextbezogene Strategie. Und die sagt vor allen Dingen, ja, was sagt mein Rumherum, mein soziales Umfeld vor allen Dingen. Da gibt es einmal das direkte soziale Umfeld. Zum Beispiel, wenn du mir eine Information schickst, dann gehe ich, weil ich dir vertraue.
Glaubst du das erstmal?
Immer schon, ne? Also wir kennen uns ja schon lange. Schreibe ich dieser Information schon automatisch eine höhere Glaubwürdigkeit zu. Ja, das ist ein Cue, das ist wie eine Daumenregel. Das passiert einfach, sind wir oft uns gar nicht bewusst.
Ja.
Dann haben wir das weitere soziale Umfeld. Das ist eigentlich das, was durch Social Media vor allem sichtbar geworden ist. Also Engagement-Verhalten. Das ist genau das, was du auch gerade gemacht hast, hier in dem Experiment. Du guckst, okay, wie viele Likes? Wertest das als Unterstützung, als irgendwie... Abkürzung dazu, ja, das könnte ja vertrauenswürdig sein, wenn so und so viele Likes da sind, ja, oder Kommentare, die das bestätigen, die wohlwollend sind, dann würdest du das wieder als, auch wieder als Daumenregel dafür nehmen, ja, das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass das glaubwürdig ist.
Mhm.
Und gleichzeitig noch zu dieser kontextbezogenen Strategie gibt es dann noch diese Medienmarken, hatten wir auch kurz vorhin. Das ist dieses Vertrauen eben darin, wirklich Medienmarken, die ansozialisiert wurden. Ne? Der Spiegel, der Stern und so weiter, das sind doch vertrauenswürdige Medien.
Öffentlich-rechtliche
und so weiter. Und das ist ganz wichtig, auch bei jungen Menschen, wo wir heute gerade den Fokus setzen, das lässt unheimlich nach. Also diese Bindung an Medienmarken ist viel, viel unwichtiger geworden. Sie hat unheimlich nachgelassen. Warum? Weil, du kannst es dir vielleicht auch denken, wir hatten das noch. Wir haben die Tageszeitung auf dem Tisch gesehen. Es gab es irgendwie ausgedruckt. Und jetzt, was ist heute?
Ist ja auch ganz nah, ganz eng verknüpft dann wieder mit diesem, mein direktes Umfeld. Wenn ich als Kind mitbekomme, meine Eltern lesen die Zeitung, meine Eltern schauen die Tagesschau und ich automatisch das so als Vorbildfunktion einfach nehme und dann diesen Medien auch vertraue, während mittlerweile Kinder vielleicht eher aufwachsen mit Eltern, die vielleicht immer noch die Eltern selbst das Vertrauen in diese Medienmarken haben, aber es ist eben nicht mehr sichtbar, weil die Tageszeitung liegt nicht mehr auf dem Küchentisch, sondern die Eltern haben eben ein digitales Abo und du bekommst das so gar nicht mit. Also ja, ist wahrscheinlich sehr eng miteinander auch verknüpft, dass das Vertrauen abnimmt, weil du nicht mehr so selbstverständlich damit aufwächst.
Genau, das sind so diese Dimensionen dieser einen Strategie, dieser kontextbezogenen Strategie. Und du erinnerst mich jetzt auch nochmal dran an den Punkt, wir hatten ja im vergangenen Jahr auch ein Gespräch mit der Kommunikationswissenschaftlerin Professor Edda Humprecht gesprochen. Die hat genau das, was du gesagt hast, auch hervorgehoben, dass eben heute zum Beispiel die Eltern ja letztendlich am Handy vielleicht auch ihre Tageszeitung und so weiter lesen. Ja, aber es ist halt nicht sichtbar. Es ist für Nachwachsende, sofern man sie nicht wirklich begleitet, daneben setzt, gemeinsam Artikel liest und so weiter und so fort, ist es nicht mal nachvollziehbar. Und das ist der große Unterschied. Und das sorgt auch dafür, dass diese Bindung an Medienmarken, die früher halt wirklich stark ausgefallen ist, deutlich nachgelassen hat.
Ja.
So. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt jetzt noch weitere Kriterien.
Drei Strategien, hast du gesagt.
Genau, die Studie ganz gut, finde ich, unterscheidet. Und das ist einmal diese formatbezogene Strategie noch. Und das ist, kannst du dir auch wahrscheinlich denken, die Erscheinungsform, die Ästhetik. Hast du auch gerade schon super, eigentlich bist du da auch schon drauf eingegangen, ja, indem du dieses gelbe Textfeld hervorgehoben hast. Also wie professionell wirkt das? In welcher Ästhetik funktioniert das? Gutes Beispiel,
Rechtschreibfehler,
ganz genau. Gerade aus Corona-Zeiten oder in Verschwörungskosmos weit verbreitet auch immer diese vielen Interjektionszeichen, also Ausrufezeichen und so weiter. Das sind auch alles so auf einer formalen Ebene, Darstellungsebene liegende Dinge, wo du jetzt auch sofort einen Schluss rausziehst irgendwo oder ziehen solltest vielmehr. Also das ist sozusagen diese zweite Dimension und da gibt es auch immer spannend, wenn man sich so anguckt, es gibt ja diese russische Doppelgänger-Desinformationskampagne, die auch immer noch teilweise aktiv ist, die zum Beispiel genau damit spielen, indem sie Seiten, Webseiten, Auftritte von namhaften Medienhäusern, ja, wie Berliner Zeitung, Spiegel, Taz, was auch immer, kopieren. Mhm. So. Und du siehst, das Erste, was du siehst, ist eine perfekte Kopie dieser Seite. Du guckst noch gar nicht auf den Inhalt, aber das Layout
sieht erstmal gut aus.
Genau, ja. Das sieht gut aus. So. Und das zeigt schon, okay, das ist auch für uns irgendwo wichtig. Das ist auch so ein Cue, der uns dazu führt, Glaubwürdigkeit zuzuschreiben. Das ist die zweite Dimension. Und dann gibt es die dritte Strategie. Und das ist eigentlich ja die wichtigste, nämlich die inhaltsbezogene Strategie. Also wirklich zu gucken, was wird da gesagt? So, ne? Werden Quellen genannt? Worauf wird sich bezogen? Wie aktuell ist die Information? Also zu gucken auf der Veröffentlichungszeit und so weiter und so fort. Und das ist auch wieder ganz spannend. Gibt es auch eben Studien, die das zeigen. Wenn man direkt nachfragt, sagen junge Menschen, das ist sehr wichtig. Aber in der Praxis wird genau diese Strategie relativ wenig angewandt. Gerade bei diesem Browsen, also diesem nicht gezielten Suchen nach Informationen, sondern du wirst konfrontiert damit. Ne?
Ja, da habe ich ja gar nicht die Zeit dafür. Da möchte ich einfach, eigentlich möchte ich unterhalten werden.
Ja.
Ich werde aber nebenbei auch informiert und dann scrolle ich halt weiter. Also.
Genau.
Das ist wahrscheinlich der große Unterschied. Ich weiß auch nicht, ob sich, und da möchte ich nicht nur von eben Jugendlichen und jungen Erwachsenen sprechen, sondern generell, wenn wir auf Social Media scrollen, wir hatten es im Prinzip vorhin schon, also dass man sich wirklich nicht bewusst darüber ist, dass man hier ja auch gerade Informationen zugespielt bekommt. Und vielleicht spielen die in dem jetzigen zu dem jetzigen Zeitpunkt gerade keine Rolle für mich, dann scrolle ich die weiter. Aber natürlich unterbewusst macht das schon was mit mir, wenn ich jeden Tag stundenlang Informationen aufnehme, weil mein Gehirn nimmt sie auf. Und ich habe dann in dem Moment nicht den Anspruch, das zu überprüfen und vergesse es vielleicht in dem ersten Moment schon wieder. Aber wenn mir das immer wieder täglich passiert, hat das am Ende vielleicht doch einen Einfluss auf meine Wahrnehmung der Welt oder auf meine Meinung.
Meinungsbildung, ja. Genau. Ja, absolut. Aber das Wichtige finde ich, oder was mir dann auch nochmal so deutlich geworden ist, dass man auch, wenn man daran will, wenn man Informationskompetenz eben steigern will, es ein guter Ansatz sein kann, genau hier reinzugehen. Also wirklich mal einen Bewusstseinsprozess auch bei Schülerinnen und Schülern anzuregen, und auch bei einem selbst. Wie gesagt, das ist eigentlich jetzt nicht eine Herausforderung, die irgendwie an gewisse Altersregionen gebunden ist. Das geht uns alle an. Zu überlegen, okay, da passiert so viel. In dem Moment schon, wenn ich das sehe. Was passiert da alles? Anhand welcher Kriterien? Sich ganz bewusst machen. Schließe ich jetzt eigentlich darauf, dass das eher weniger vertrauenswürdig ist oder eher mehr? Eben auch ein bisschen darüber, ein Stück weit wegzukommen von diesen verengten Blick auf Desinformation, der total wichtig ist. Ja? Also zu fragen, ist etwas wahr oder nicht, oder wahrhaftig oder nicht. Aber am Ende des Tages wollen wir alle, wir wollen gute Informationen. Wir wollen nicht belogen werden, wir wollen nicht betrogen werden. Und diese Schlüsse, die wir da ziehen, da mal den Fokus drauf zu legen, das bewusst zu machen, drüber nachzudenken und dann natürlich auch solche Dimensionen oder diese dritte Strategie auch vielleicht noch viel stärker zu machen, also zu erklären, es hat ja viel auch mit journalistischem Handwerkszeug zu tun. Ne? Was sind denn die Kriterien, die da eigentlich gut sind? Neutralität, Ausgewogenheit von Informationen, Sachlichkeit auch der Sprache. Da reinzugehen, zu vermitteln, dass das wichtig ist und quasi das wirklich zu einem bewussten Reflektieren von Informationen zu machen und nicht zu einem berieseln lassen, wo man vielleicht einfach nur aus dem Bauch heraus intuitiv irgendwie eine Einschätzung trifft.
Ja. Also du meinst nicht nur den Fokus so stark eben auf, was sind Fake News, was ist Desinformation legen, sondern auch ja, so einen Reflexionsprozess anstoßen, was machen denn diese Informationen, die vielleicht gerade gar nicht falsch sind. Also das Video, was du mir jetzt eben gezeigt hast, das war offensichtlich, das war Desinformation. Aber ja, hier ist vielleicht eine Information, die mir irgendwie dargeboten wird auf Social Media, die ist an sich, stimmt die erstmal so, aber wie ist denn das Framing drumherum? Was wird denn da überemotionalisiert oder was wird auch weggelassen in diesen Informationen und was ist vielleicht das Ziel davon und welche Emotionen entstehen bei mir dabei, dass sich da so ein bisschen, ja, einfach so ein Bewusstsein dafür geschaffen wird. Und das wäre ja auch etwas, was man wunderbar im Unterricht machen kann.
Ja. Genau das, was du sagst, ist super zusammengefasst. Das ist auch so die Ableitung, die diese explorative Studie trifft, die eben auch genau sagt, das ist diese Verengung. Man sollte viel stärker eben darauf schauen, diese ganzen Mechanismen der Aufmerksamkeit auch, ne? Also was spielt für Stimmungsmache eine Rolle? Du hast es gesagt, Emotionalisierung und so weiter, Propaganda. Das sind alles noch weitere Erscheinungsformen, die nicht notwendigerweise mit Desinformation einhergehen. Das können Mittel von Desinformation sein, aber es muss nicht eine wirkliche intendierte Falschnachricht sein. Aber die arbeiten halt alle mit diesen Mitteln. So, und da reinzugehen und genau dafür zu sensibilisieren, dass da auch durchaus Wahrheit drinstecken kann, aber eben über diese ganzen Sachen das relativiert werden muss. Das ist, glaube ich, wert, einfach da auch ein Hauptaugenmerk drauf zu legen.
Ja. Ganz konkret, was müsste an Schule geschehen, damit wir Jugendliche dabei begleiten, unterstützen und stärken, Informationen nach ihrer Güte bewerten zu können?
Das ist jetzt eine große, schwierige Frage, die du stellst. Ich bin jetzt kein Bildungspolitiker, aber von all dem, was ich jetzt auch mitbekommen habe und auch eben über Forschungsarbeiten, die ich mir angeguckt habe, dass in den Lehrplänen an sich immer noch dieses Thema Informationskompetenz und Nachrichtenkompetenz nicht flächendeckend verankert ist. So, es muss eigentlich einen größeren Stellenwert bekommen. Wir haben die gleiche Diskussion natürlich immer mit Medienkompetenz im Allgemeinen. Braucht es dann ein eigenes Fach oder nicht? Klammern wir mal hier aus, aber es müsste einfach viel stärker da noch reingegangen werden. Mhm. Und viele Studien sagen eben da auch, das ist immer noch eine Leerstelle. Und zwar auch eine Leerstelle, also nicht nur die in der Ausstattung von Schulen auch begründet liegt mit digitalen Medien und Gerätschaften, sondern auch tatsächlich bei der Fortbildung und Weiterbildungsgeschichte von Lehrkräften, dass da auch eigentlich in dem Bereich immer noch zu wenig stattfindet. Und zweifelsohne ist es auch so, und das zeigen auch wiederum Studien, dass ja zum Beispiel auch die Informationskompetenz, also als Fähigkeitsbündel, mit dem Alter abnimmt. Also jetzt zum Beispiel so zu tun, und den Eindruck möchten wir auch gar nicht erwecken, weil wir heute mehr auf wirklich das, wie verhalten sich oder wie ist der Umgang von jungen Menschen mit Informationen legen. Aber wenn wir auf diesen Kompetenzbereich gucken, dann muss man sagen, im Moment, mit dem Alter nimmt es ab. Also es ist nicht ein Problem, ein Hauptproblem junger Menschen, sondern das geht uns alle an. Und da müssen wir alle eigentlich einen Beitrag leisten, auch die Lehrkräfte, weil wir da alle häufig Defizite einfach mit haben.
Ja, ich möchte gar nicht den Rahmen damit sprengen mit der Frage, aber weil wir bisher gar nicht darauf eingegangen sind in dieser Folge, der Fokus lag jetzt ja auch mehr auf Social Media. Wie bewertest du oder welche Rolle spielen denn da noch Chatbots und KI beim Thema Informationsverhalten junger Menschen ja schwer jetzt auszuklammern?
Ja, wir haben ja auch da so ein bisschen die mit der Anmoderation entsprechend drauf hingewiesen schon. Tatsächlich wollen wir da ja auch nochmal definitiv mit einer eigenen Folge irgendwann rein. Gerade muss man sagen, ist relativ viel im Wandel. Denn wir können da ein bisschen anknüpfen auch an die so ein bisschen unseren eigenen Rückblick, wie wir uns informiert haben damals. Vieles ist über eine längere Zeit auch mal konstant geblieben. Also man denkt nur an diesen Platz hier, Suchmaschine. Wenn man gezielt nach Informationen suchen wollte, dann hat lange Zeit, war das unverrückbar. Ja gut, dann hast du gegoogelt. Deswegen ist es auch letztendlich in die Wörterbücher gekommen, der als Begriff. Das heißt, es wurde zu einem Standardmodus. So hat man nach Informationen gesucht. So. Und da ändert sich aber jetzt viel. So, und gerade KI-Chatbots, die jetzt mittlerweile ja auch in Suchmaschinen integriert sind. Mhm. Bei Google kennen wir diese AI-Overview-Geschichte, die uns jetzt immer oben drüber angezeigt wird, wenn wir irgendwas suchen, ändern jetzt auf einmal die Gleichung. Auf einmal funktioniert das ganz anders. Du hast Wikipedia angesprochen, hatte früher noch einen viel höheren Stellenwert. Ich erinnere mich auch noch, wenn man grundlegende Informationen, du bist halt direkt da drauf gegangen. Macht man, also viele Menschen heute nicht
mehr. Du musst ja nirgendwo mehr draufklicken.
Eben. Wird das ja alles, wird's schon alles zusammen, genau, rausgeschmissen. Und der ganz große Unterschied eben ja, dass du Informationen nicht mehr selbst, ich sag mal, zusammensynthetisieren musst. Ja? Früher war es so, du hast mehrere Ergebnistreffer gehabt und dann hast du geguckt, die eine Seite, da ist die Teilinformation wichtig. Schreibe ich mir auf. Bis auf die nächste. So, und dann musstest du selbst eigentlich ja, das zusammen, also das Ergebnis zusammensetzen. Und das übernimmt heute KI. So, jetzt kann man sich freuen und in vielen Fällen ist das, es wird auch immer besser, muss man sagen. Wir haben ja auch im letzten Jahr mit dem Campus Talk KI, den wir geführt haben, mit Experten und Expertinnen, das Thema beleuchtet. Da ist schon, manches hat sich verbessert, manches ist besser geworden. Trotzdem haben wir sowas wie Halluzination immer noch. Ich mag den Begriff nicht, eher Bullshit, ja, genau. Mhm. Ja. Also, dass KI effektiv auch Sachen ausschmeißt, die einfach nicht stimmen, weil das immer noch eine Silbenwürfelmaschine mehr oder weniger ist, wo nicht die Garantie besteht, dass diese Informationen halt faktisch geprüft sind. Und auch mit Quellenangaben, die heute drin sind, die Anfang von den ganzen KI-Chatbots noch gar nicht da waren, ist immer noch nicht garantiert, dass das stimmt. Das heißt, es bleibt auch da immer diese Pflicht, gegenzuprüfen. Gleichzeitig muss man aber jetzt sagen, junge Menschen nutzen es immer mehr. Das ist so. Nicht nur zu Hausaufgaben, sondern auch, und das gibt die Forschung eben auch mittlerweile her, immer mehr auch zu Gründen der Informationssuche. Und deswegen muss man da hinschauen, weil sich natürlich auch ganze Geschäftsmodelle jetzt ändern, Suchmaschinen auf einmal ganz anders funktionieren. Immer weniger Menschen, gibt es jetzt auch eben schon Meldungen, auf die Zielseiten gehen. Also wenn du irgendwas googelst, bislang ist es so, du gehst dann auf die Zielseite. Das unterbleibt ja jetzt immer mehr, wenn du deine tolle Zusammenfassung oben hast.
Klar.
Ganz, ganz viel im Fluss.
Ja. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben festgehalten, junge Menschen informieren sich weniger über so etablierte Medienmarken. Das verliert an Relevanz. Vor allem passiert der Prozess des Informierens, sich informieren, aber auch ganz viel passiv. Und genau. Nicht so aktiv. Ich muss gar nicht aktiv nach Informationen suchen, um sie zu bekommen. Ich werde mit Informationen bombardiert auf Social Media, ob ich das möchte oder nicht. Und es braucht eben verschiedene Strategien, um Informationen einordnen und bewerten zu können. Und das ist das, wo wir ran müssen in der Schule oder in der Bildung und Erziehung generell. Also Jugendliche dabei stärken, diese Strategien für sich zu entwickeln, zu wissen, wie kann ich Informationen überprüfen, was sind Indikatoren dafür, ob eine Information vertrauenswürdig oder eben weniger vertrauenswürdig ist. Und das am besten in den Lehrplan, in den Regelunterricht irgendwie mit rein etablieren. Dafür eignen sich wunderbar Methoden wie im Prinzip das, was du jetzt gerade mit mir auch gemacht hast. Zum Beispiel, wir gucken uns einfach mal echte Beispiele an von TikTok, Instagram oder überall her. Das können die Jugendlichen ja auch selbst mitbringen, was ihnen eben so unterkommt. Und dann beschreiben wir erstmal, was sehen wir, was wird da gesagt, wie wird es dargestellt, wie wird damit interagiert, um erstmal so dieses Bewusstsein dafür zu schärfen. Was sind denn alles Kriterien, auf die ich achten kann bei einer Information?
Genau, und das überhaupt erstmal bewusst zu machen. Ich glaube, das war für mich tatsächlich auch jetzt der größte Aha-Effekt im Experiment und auch als ich mich darauf vorbereitet habe, wie oft macht man das nicht? Wie oft ist es so, dass man sofort nach 3 Sekunden, du hast irgendwie einen Eindruck, ja, das ist nicht seriös. Aber jetzt mal bewusst, warum eigentlich? So. Und dann eben zu überlegen, sind die Kriterien, die Daumenregeln, die mich dazu gebracht haben, die Shortcuts, die Abkürzungen, die Cues, was sind die überhaupt und sind das die wirklich Zielführenden, die mich wirklich da auch zu einer vernünftigen Aussage eigentlich bringen? Und ich glaube, den Ansatz zu fahren, muss man wieder sagen, das ist auch wieder nur so, wie unser Podcast heißt, ist eigentlich auch nur ein Schlaglicht, das ist ein Teil des Ganzen, wo man reingehen kann, halten wir auf jeden Fall für vielversprechend. Gleichzeitig natürlich auch solche Dinge wie, zu vermitteln, die Rolle von Medien. Wie ist das Mediensystem in Deutschland aufgebaut? Ja, öffentlich-rechtliche, wie funktionieren die, warum funktionieren die anders als die anderen? Da muss man auch rein. Also da fehlt auch ganz viel Wissen und ich sage es auch ganz selbstkritisch, ich habe es dir im Vorgespräch auch schon gesagt, auch so Dinge wie, wie funktioniert Journalismus? Was sind Sorgfaltskriterien? Wie ist eine redaktionelle Arbeit? Wie passiert das? Was passiert alles, bis eine Meldung raus ist? Das sind Wissensbestände, die habe ich in der Schule selbst nicht vermittelt bekommen. Wüsste ich nicht. Vielleicht liegt es auch in meinem Kopf. Ich wüsste es definitiv nicht. Und bin mir da auch ziemlich sicher, dass das einfach gar nicht irgendwo im Lehrplan verankert war. Und auch das braucht es. Das heißt, sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte. Wir haben heute eigentlich einschlaglich darauf gesetzt, wirklich mal zu animieren, darauf zu gucken, wie kommen wir zu diesen Glaubwürdigkeits- und Vertrauenseinschätzungen, weil das der Kernschritt von Informationsrecherche auch ist oder generell auch bei nicht gezielter Suche von Informationen, wenn wir einfach mit Informationen umgehen. Und ich glaube, dass das ein vielversprechender Ansatz ist und damit leiten wir, glaube ich, ganz gut über. Dazu haben wir auch einen Unterrichtsimpuls dann noch ausgearbeitet.
Genau. Ich möchte an der Stelle sowieso jetzt auf unseren Campus verweisen. Da findet ihr den Unterrichtsimpuls passend zu dieser Folge. Ganz kurz und knackig für eben eine Unterrichtsstunde, wenn ihr das Thema behandeln wollt. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit einplanen möchtet für dieses große und wichtige Thema, findet ihr auf dem Campus auch die Unterrichtseinheit Besser recherchieren und die Unterrichtseinheit Fakt oder Fake News, die beide auch Teil des Mentorenprogramms sind. Schaut vorbei, probiert es aus und lasst uns wissen, wie es funktioniert hat.
Ja, und das ist ein gutes Stichwort. Also wir sind natürlich immer sehr gespannt über eure Erfahrungen, auch über eure Fragen, eure Ideen auch, die ihr habt, um zum Beispiel dieses Thema, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Informationskompetenz auch in den Unterricht zu bringen. Dann könnt ihr uns natürlich auf den unterschiedlichsten Wegen erreichen, auf allen möglichen Plattformen, wo wir jetzt zu finden sind, aber auch eben könnt ihr uns direkt unter spotlight@digitale-helden.de auch einfach ganz klassisch oldschool eine Mail schreiben.
Wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.